Der Titel der Predigt lautet heute: Jesus, das Brot. Und zwar, Johannes 6 ist die Geschichte mit der Speisung der 5000 Männer. Das ist die Vorgeschichte. Wir steigen ein bisschen später ein, denn es wird uns heute vor allem um die Rede gehen, die Jesus danach hält. Eine sehr erstaunliche Rede. Wir werden uns die heute genauer angucken. Okay, die Vorgeschichte ist, Jesus war mit seinen Jüngern sozusagen verabredet. Sie wollten Zeit alleine verbringen. Und dann hat irgendwie eine große Menschenmenge gemerkt, haben ihn gesehen und eine große Menschenmenge kam zu ihm. So, dann wurde nichts aus der Zeit da gemeinsam nur mit den Jüngern irgendwie quatschen, sondern Jesus hat sich dann der Menschenmenge angenommen und hat sie irgendwie den ganzen Tag über gelehrt vom Reich Gottes und was er da alles, würde mich auch sehr interessieren, was er da eigentlich gelehrt und gepredigt hat. Jedenfalls lehrt er sie den ganzen Tag und am Abend merken sie, naja, was machen wir denn jetzt? Hier gibt es nichts zu essen, die nächsten Dörfer sind wohl etwas weiter weg. Was machen wir denn jetzt? Naja, und dann entscheidet sich Jesus, also sie haben irgendwie 5 Brote und ein paar Fische oder so ähnlich. Und das ist natürlich viel zu wenig für 5000 Männer plus Frauen und Kinder, also irgendwie eine Menge von wahrscheinlich über 10.000 Menschen, die da bei Jesus waren. Und es passiert dieses berühmte Wunder, was in allen 4 Evangelien beschrieben ist, die Speisung der 5000, die wundersame Brot- und Fischvermehrung. Wir müssen uns das so vorstellen, also die Menschen waren eben dann am Abend bei ihm. So, und dann, wir steigen jetzt mal ein in Vers 14. Da heißt es dann, als die Leute begriffen, nachdem sie nun gegessen haben, was für ein Wunder Jesus getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, von dem es heißt, dass er in die Welt kommen soll. Wie heißt es? Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hat. Ich stelle mir das so vor, den Leuten war sicherlich bewusst, die haben irgendwie auch mitgekriegt, es gibt irgendwie scheinbar viel zu wenig zu essen und zu trinken. Ich habe da irgendwie gehört, der Petrus hat zum Johannes gesagt, wir haben 5 Brote und ein paar Fische oder so. Ja, und jetzt, was und jetzt sagt dieser Jesus, wir sollen uns alle da hinsetzen und ja, wie soll denn das gehen? Und die Apostel haben auch wahrscheinlich gedacht, ich habe da einen Korb, so ein paar Brote. Ja, geht da hin und verteilt jetzt die Brote und die Fische. Und die Apostel, ja gut, das reicht für die ersten 10 Leute. Ja, und dann? Naja, und die Menschen, kannst du dir vorstellen, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich hungrig bin, dann habe ich nur eins im Sinn, das Essen. Und die saßen dann da, hoffentlich habe ich was zu essen, hoffentlich reicht es noch für mich. Ich habe ja gehört, es ist wenig, aber hoffentlich reicht es für mich. Dann kommen die Apostel da zu den Dingen und gib mir auch. Und so, ich verteile es so und ich glaube, niemand hat bemerkt eigentlich, wie sich das Brot und die Fische da vermehrt haben in dem Korb. Das war dann nicht irgendwie so, Petrus hat die alle verteilt und halt, stopp! Und dann plötzlich war der Korb wieder so voll und dann hat er weiter verteilt. Ich glaube, die Apostel haben einfach verteilt und irgendwie war immer was im Korb. Und es hat keiner so richtig gemerkt. Und dann erst am Ende, nachdem sie dann alle satt waren, das heißt ja nämlich auch, jeder aß so viel er wollte, dann heißt es dann, als die Leute begriffen, nachdem sie dann satt waren, was für ein Wunder Jesus getan hat. Da saßen sie dann alle waren satt und dann, sag mal, hieß es vorhin nicht, es gibt kaum Brote und Fische? Wie kann das sein? Wir sind doch alle satt geworden. Und dann haben sie erst verstanden, das war ein Wunder, sagt vorher niemand so richtig realisiert. Die waren nur mit Essen beschäftigt. Hauptsache ich werde satt. Danach haben sie realisiert, was für ein Wunder Jesus getan hatte. Und dann sagen sie, das ist wirklich der Prophet, von dem es heißt, dass er in die Welt
kommen soll.
Dann überspringt man ein paar Sachen. Jesus, die Jünger fahren im Boot über den See Richtung Kapernaum. Jesus geht auf den Berg allein zum Beten und kommt dann später während eines Sturmes auf dem Wasser zu den Jüngern, steigt ins Boot, der Sturm hört auf und sie fahren auf die Seite nach Kapernaum. Dann lesen wir weiter ab Vers 22. Da heißt es, die Menschenmenge, die auf der anderen Seite des Sees geblieben war, fragte sich am nächsten Morgen, wo Jesus wohl sein könnte. Sie hatten ja gesehen, dass nur ein einziges Boot am Ufer gelegen hatte und dass die Jünger damit abgefahren waren, ohne dass er zu ihnen ins Boot gestiegen war. Inzwischen kamen von Tiberias andere Boote herüber und legten in der Nähe der Stelle an, wo die Menschen nach dem Dankgebet des Herrn das Brot gegessen hatten. Als die Leute schließlich merkten, dass Jesus nicht mehr da war und seine Jünger auch nicht, stiegen sie in diese Boote und setzten nach Kapernaum über, um ihn dort zu suchen. Und auf der anderen Seite des Sees fanden sie ihn dann auch. Rabbi, fragten sie ihn, wann bist du denn hierher gekommen? Jesus entgegnete, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Nun, die Menschenmenge sucht nach Jesus, fährt über den See, sucht ihn und findet ihn. Nun, jetzt wollen wir uns mal die Menschenmenge, wollen wir uns mal vor Augen halten. Diese Menschen, die haben am Abend davor dieses Wunder der Brotvermehrung erlebt. Sie haben danach gesagt, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Wenn du mich fragst, die haben Glauben gehabt. Die sind zum Glauben gekommen, könnte man das so ausdrücken. Sonst hätten sie das nicht gesagt. Und nicht nur das, sie suchen nach Jesus. Sie suchen ihn. Sie wollen wieder bei ihm sein. Und umso mehr erstaunt doch, was Jesus zu dieser Menschenmenge sagt. Er sagt zu ihnen, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen, sagt er zu ihnen. Und wenn du mich fragst, ist das sehr erstaunlich, was Jesus hier zu dieser Menschenmenge sagt. Würden wir nicht Jesus am liebsten zurufen? Moment mal, Jesus. Da kommt eine Menschenmenge zu dir. Die sind am Abend davor zum Glauben gekommen. Die haben ja noch nicht lange von dir gehört. Jetzt kommen die zusammen. Sie haben doch gestern noch gesagt, du bist der Prophet, der in die Welt kommen soll. Jetzt suchen sie nach dir. Sie geben sich Mühe. Betreiben einen Aufwand. Sie fahren mit dem Booten darüber. Sie suchen nach Jesus. Und was machst du? Du sagst ihnen, ihr sucht mich aus völlig falschen Motiven. Er stellt ihr Herz in Frage. Ihr seid doch nur gekommen, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Würden wir nicht zu Jesus sagen, sag mal, da sind wir heute aber weiter, Jesus. So geht man doch nicht mit einer Menschenmenge um, die nach dir sucht. Die sollte man doch vielleicht besser erstmal ermutigen, vielleicht nochmal ein Wunder tun und sie ganz behutsam weiterlehren oder so. Nee, Jesus hat überhaupt kein Problem damit, ihnen ihr Herz zu zeigen und ihnen zu zeigen, dass sie aus falschen Motiven und mit einem in ihr Herz in Frage stellt, ihre Motive in Frage stellt, warum sie eigentlich nach ihm suchen. Das entgegnet er ihnen als erstes. Das ist schon mal sehr erstaunlich. Nichtsdestotrotz versucht er ihnen zu erklären, worum es ihm geht, worum es Gott geht. Und dann lesen wir weiter in Vers 34. Wir überspringen ein paar Sachen, aber da kommen wir quasi so zu den Kernaussagen, was Jesus hier die Menschen lehrt. Okay, sie sagen dann zu ihm in Vers 34, Herr, sagten sie dazu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber es ist, wie ich euch schon gesagt habe, trotz allem, was ihr von mir gesehen habt glaubt ihr nicht? Und dann in Vers 53, also hier haben wir die Kernaussage, Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Dann überspringen wir ein paar Sachen ab. Vers 53 beschreibt er das dann nochmal intensiver, was das bedeutet, ab Vers 53. Da heißt es dann, Jesus aber sagte zu ihnen, ich versichere euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohns nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn an jenem letzten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Der Vater, der lebendige Gott, hat mich gesandt und ich lebe durch ihn. Genauso wird auch der, der mich isst, durch mich leben. Hier, das ist die Kernaussage von Jesus, was er dieser Menschenmenge lehrt und ihnen predigt, was er ihnen versucht klar zu machen, ihnen aber gleichzeitig sagt, ihr glaubt es aber nicht, erstaunlicherweise. So, er sagt, er ist das Brot des Lebens. Und jetzt denken wir einfach mal relativ simpel, das ist nicht irgendwie ein ganz kompliziertes Gleichnis oder so, wir denken mal über Brot nach. Nun, Brot hat so den Charakter des Wesen, das ist das absolute Grundnahrungsmittel, würde ich sagen. Man sagt irgendwie, man braucht Brot zum Leben. Wenn jemand wenig zu essen hat, dann sagen wir, er lebt von Brot und Wasser. Aber Brot braucht er auf jeden Fall. Also Brot hat so dieses Wesen, dieses Grundnahrungsmittel. Brot symbolisiert quasi, das brauchst du, du musst Brot haben, Brot essen, damit dein Körper auf dieser Erde weiterleben kann. Wenn du aufhören würdest zu essen, dann würdest du natürlich verhungern. Kein Mensch, der Brot zur Verfügung hat, würde freiwillig das nicht essen. Natürlich, wir wollen weiterleben. Und genauso wie wir das Brot brauchen, damit unser Körper weiterlebt auf dieser Erde, damit er Nährstoffe bekommt, damit er die Energie bekommt, genauso, genau das sagt Jesus, genau das ist er für uns geistlich. Er ist das Brot des Lebens im geistlichen Leben für uns. Wer von seinem Brot isst, der wird leben. Dann beschreibt er das noch deutlicher, mein Fleisch zu essen, mein Blut zu trinken. Nun, wie ist es mit Brot, das wir essen? Wir müssen jeden Tag essen, um weiterzuleben. Wir essen jeden Tag Brot, sage ich mal, auch wenn du vielleicht nicht wirklich jeden Tag Brot isst, aber du weißt, was ich meine. Wir essen jeden Tag, um weiterzuleben. Und genauso beschreibt es Jesus. Wir müssen von ihm jeden Tag essen und trinken, und zwar ihm, um geistlich zu leben. Er ist unsere geistliche Nahrung. Und nur dadurch können wir geistlich leben und geistlich wachsen. Nun, was meint er? Was meint er damit? Nun, er schreibt, so ist es, wie er es da beschreibt. Nun, wenn du jetzt echtes Brot isst, das nimmst du in den Mund. Du musst es ja auch nicht nur haben, sondern du musst es auch klein schneiden. Du musst es essen, du musst es zerkauen. Dann geht es durch deinen Magen, durch den Darm und die Nährstoffe, die Energie wird an den Körper verteilt. Und so ganz ähnlich ist es eigentlich auch mit Jesus. Wir müssen, er soll für uns unser Hauptlebensinhalt sein, unseres geistlichen Lebens. Er ist für uns was die Nahrung ist für den Körper. Das heißt, wir sollen uns mit ihm und seinem Leben jeden Tag beschäftigen. Und zwar so, dass es unsere Hauptnahrung ist. Nun, was haben wir von Jesus heute? Wir haben das Neue Testament, wir haben die Evangelien. Darin ist sein Leben beschrieben. Das heißt, wir können sein Leben studieren, wir können sein Leben betrachten von vielen Seiten. Wir können beobachten, wie er mit Menschen umgegangen ist. Wir können sehen, was hat er gesagt? Was hat er gefühlt? Was sagt er über sein Innenleben, über seine Motive, über seine Beziehung mit Gott? Was sagt er, wie sein Leben auf dieser Erde funktioniert hat? Das alles können wir studieren und betrachten durch das Neue Testament, durch die Bibel. Jesus hat uns nämlich sein Leben gegeben. Gott hätte uns auch, sagen wir mal, eine Liste geben können. So ähnlich wie im Alten Testament vielleicht, 10 Gebote. Also Gott könnte uns auch irgendwelche Regeln geben oder so, an die wir uns halten sollen. Aber Gott hat uns seinen Sohn gegeben, dass er unter uns als Mensch lebt, damit wir sein ganzes Leben betrachten können. Wir neigen dazu, sagen so, Mensch, ja, natürlich, ich will Jesus, ich will das, ich will als Jünger leben, ja, ich will das, ich brauche das, komm, sag mir, was muss ich tun, gib mir doch A, B, C, damit ich es tun kann, damit ich es umsetzen kann. Weil genau das funktioniert eben nicht. Du musst dir das ganze Leben von Jesus betrachten, das muss deine Hauptnahrung jeden Tag sein. Und du musst es zu dir nehmen, es sinken lassen und das gibt dir geistliches Leben. Und offensichtlich ist diese Menschenmenge, nimmt es scheinbar nicht an. Sie versteht es nicht, so wie ich Jesus hier verstehe. Nun, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Dann lesen wir nämlich weiter ab Vers 60. Es ist nicht mehr die Menschenmenge, ist nicht mehr so im Fokus. Jetzt geht es hier um seine Jünger, die ihm nachfolgen. Und da heißt es dann, empört sagten viele seiner Jünger, was er da redet, ist eine Zumutung. Wie kann man von jemand verlangen, sich so etwas anzuhören? Jesus war sich bewusst, dass die Jünger über seine Worte empört waren. Daran nehmt ihr Anstoß, fragte er sie. Und was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn in den Himmel zurückkehren seht, dorthin, wo er vorher war? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist dazu nicht fähig. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Aber es sind einige unter euch, die glauben nicht. Jesus wusste nämlich von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten. Und wusste auch, wer es war, der ihn verraten würde. Er schloss mit den Worten, aus diesem Grund habe ich zu euch gesagt, niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen, es kann nur durch das Wirken des Vaters geschehen. Von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Nun, die Menschenmenge wird hier nicht mehr erwähnt, jetzt geht es hier um seine Jünger. Es geht sogar noch weiter. Nicht nur die Menschenmenge wendet sich, hat sich vielleicht abgewendet, hat gedacht, oh, okay, wenn er heute kein Wunder tut, wenn es heute nichts mehr zu essen gibt, naja, dann gehen wir halt. Keine Ahnung, ist nicht beschrieben. Aber jedenfalls, die Jünger, die Rede geht jetzt hier weiter. Und die Jünger, selbst die Jünger, die diese Rede von ihm hören, sagen, also, das ist zu viel verlangt. Was glaubt er denn, wer er ist? Achso, er glaubt, er ist Gott. Naja, gut, aber. Die stoßen sich da und sagen, Jesus nimmt es wahr und sagt, daran nehmt ihr Anstoß. Ja, tja, so ist es aber. Ich kann euch nicht helfen. Also, wenn ihr daran Anstoß nehmt, dann kann ich euch nicht helfen. Das ist der Weg. So funktioniert das. Darum geht es. Und dann erklärt er, was der Kern der Sache ist. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist dazu nicht fähig. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. In einer anderen Übersetzung heißt es, das Fleisch ist zu nichts Nütze, sagt Jesus. Das Fleisch ist zu nichts Nütze. Und was hier Jesus beschreibt, ist, dass selbst unter seinen Jüngern waren etliche, die ihm quasi nach dem Fleisch gefolgt sind, die aus eigener Kraft ihm nachgefolgt sind. Er sagt ihm genau, das ist genau der Unterschied. Geist und Fleisch. Und er sagt, das Fleisch nützt nichts. Es ist zu nichts imstande. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Das heißt, selbst unter den Jüngern, die ihm vielleicht seit Monaten nachgefolgt sind, waren etliche darunter, die ihm aus eigener Kraft, aus fleischlichen Motiven quasi nachgefolgt sind. So, jetzt halten wir erstmal an der Stelle fest. Jesus hat überhaupt kein Problem damit, seinen Nachfolgern zu zeigen, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Und wenn das bedeutet, dass viele nicht mehr mit ihm gehen, dann ist ihm das lieber, als dass die Menschen folgen, die aus oberflächlichen, fleischlichen oder irdischen oder Gewohnheitsgründen ihm nachfolgen. Das müssen wir uns erstmal vor Augen halten. Jesus hat überhaupt kein Problem, selbst einer Menschenmenge, die ihn erst seit kurzem kennt, zeigt er ihnen so, er hat überhaupt kein Problem, ihnen zu zeigen, worum es geht und was es heißt, ihm nachzufolgen. Weil er genau weiß, das Fleisch nützt nichts. Es bringt weder ihm was, noch denjenigen, die ihm nachfolgen, wenn sie nicht aus diesem Glauben, wenn sie nicht ihm im Geist folgen. Und Jesus hat sich bis heute nicht geändert. Es ist derselbe Jesus damals wie heute. So, und was heißt es, im Fleisch Jesus nachzufolgen? Ich glaube, das ist quasi etwas, was wir heute als religiöses Christentum verstehen würden. Das geschieht nicht im Geist, das geschieht aus Gewohnheit, aus dem Fleisch, aus eigener Kraft. Das ist wie ein religiöser Christ. Ein religiöser Christ ist jemand, der Jesus sozusagen im Fleisch versucht nachzufolgen. Und es funktioniert nicht. Es ist sinnlos. Nun, wie lebt ein religiöser Christ? Ein religiöser Christ, der Jesus im Fleisch sozusagen nachfolgt, der empfindet Christentum oftmals als Last. Der empfindet Christentum ist anstrengend. Das ist etwas, was man tun muss, um gerettet zu werden, um gerettet zu bleiben am jüngsten Tag. Aber es ist eigentlich eher eine Last und oft eben auch anstrengend. Ein religiöser Christ überwindet keine Sünde, weil er gar nicht glaubt, dass er Sünde überwinden kann. Ein religiöser Christ arrangiert sich mit der Sünde. Er lebt mit der Sünde. Er versucht, Situationen zu vermeiden, in denen er zum Sündigen neigt. Ungeduld, Zorn oder so. Er bereitet sich mental darauf vor, okay, ich weiß, beim Autofahren, da bin ich immer kurz vorm Ausrasten. Okay, heute nehme ich mir vor, okay, wenn mir einer die Vorfahrt nimmt, oder wer, ich bleib ruhig. Und das klappt einmal, zweimal, dreimal, aber definitiv nicht auf Dauer. Er täuscht sich selber und er überwindet damit, mit diesem Verhalten überwindet er überhaupt keine Sünde. Die Sünde bleibt im Herzen und dann ändert sich gar nichts. Ein religiöser Christ überwindet keine Sünde, weil er es gar nicht glaubt, dass er sie überwinden kann. Ein religiöser Christ glaubt nicht, dass er Jesus wirklich ähnlicher werden kann. Er wird es natürlich auch nicht. Ein religiöser Christ wandelt nicht im Glauben. Ein religiöser Christ lebt nicht ein wenig Jüngerschaft, er lebt überhaupt keine Jüngerschaft. Nun, wenn dir dein Christentum, wenn dich das daran erinnert, wie sich dein Christentum anfühlt, dann frag dich, dann habe ich drei Fragen für dich. Glaubst du, dass Gott will, dass du so lebst? Glaubst du, dass es Gott verherrlicht, wenn du so lebst, wenn du sein Christentum als anstrengend empfindest, als Last und auch das Gefühl hast, naja, wirklich funktionieren tut es ja gar nicht, ich überwinde ja gar keine Sünde. Glaubst du, dass andere so ein Leben haben wollen, dass sie so ein Leben attraktiv finden? Und glaubst du selbst, willst du wirklich so leben bis zu deinem Tod? Willst du so wirklich weiterleben? Frag dich das. Ich habe vor über 20 Jahren habe ich für die Gemeinde gearbeitet, für circa 6 Jahre. Ich habe in Wien mit meiner Frau die Gemeinde geleitet. Und ich würde sagen, mein Leben hat durchaus in gewisser Weise eine Ähnlichkeit mit dem Leben von Jesus gehabt. Ich habe dreimal die Woche gepredigt. Ich war an wirklich mindestens 6 oder 7 Tagen in der Woche war ich auf der Straße, habe über meinen Glauben geredet, habe die Bibel mit Leuten auf der Straße aufgeschlagen, habe über Jesus geredet. Wir hatten viele Bibelstudien in der Brüder-WG in Wien. Da hatten wir viele Abende, da hatten wir 2, 3 Bibelstudien parallel und ich bin von einer Studie zur anderen gegangen. Ich hatte mindestens 5 Jüngerschaftszeiten in der Woche und war selber im Treffen mit anderen Leitern in Prag, in Berlin und so weiter. Also mein Leben hat sich wirklich sehr viel um die Mission gedreht. Und oberflächlich betrachtet, in gewisser Weise, sah mein Leben durchaus eine gewisse Ähnlichkeit gehabt mit dem, wie Jesus gelebt hat. Es ging um das Wort, um die Mission, um die Verkündigung und darum, um Menschen zu taufen und zu Gott zu führen. Nun, ich würde heute sagen, im Nachhinein, dass ich zwar das nicht alles aus eigener Kraft gemacht habe, aber wenn ich heute im Nachhinein mich darauf erinnere, wie das war, würde ich sagen, in gewisser Weise hat mir Gott diese Kraft, ich kann es dir nicht genauer erklären, zur Verfügung gestellt. Also ich meine, ich wollte es auch, aber heute im Nachhinein fühlt es sich so an. Mir fiel es damals relativ leicht, im Gebet und im Wort Kraft zu finden, um weiterzugehen, um weiterzumachen. Das ging und das wurde aber immer, das hat sich im Laufe der Zeit geändert. Es gab auch wirklich schwere Zeiten während dieser Zeit. Und vor allem, als ich dann gemerkt habe, als ich dann nicht mehr für die Gemeinde gearbeitet habe, meine Frau und ich haben Gemeindedienst erstmal uns umorientieren mussten, beruflich Geld verdienen, sehr finanziell, sehr eingeschränkt waren. Ich musste erstmal meine Diplomarbeit schreiben. Danach ging der Weg nur über eine Weiterbildungsmaßnahme des Arbeitsamtes, damit ich überhaupt beruflich Fuß fasse. Wir haben Kinder gekriegt, wir haben, wo wollen wir wohnen? Wie gesagt, unser finanzieller Rahmen war auch sehr, sehr eingeschränkt. Und in der Zeit, wenn ich mir heute angucke, wenn ich wirklich damals schon so sehr als Jünger, wenn ich wirklich als Jünger gelebt hätte, von Herzen, in meinem Herzen als Jünger, dann hätte ich diese Zeit, glaube ich, anders überstanden. Weil in der Zeit war wenig mit Freude und wenig mit Glauben. Da war wenig mit Zuversicht. Da war mit Jüngerschaft und mit Glauben wandeln, da war nicht viel davon. Und da hat mir jetzt, das zeigt mir im Nachhinein, ich war noch, auch obwohl ich in Wien sozusagen so sehr so für die Mission gelebt habe, das hat trotzdem nicht bedeutet, dass ich schon ein echter Jünger war. So sehe ich das im Nachhinein. Und dann, würde ich sagen, kamen viele Jahre, die so ähnlich sich angefühlt haben, wie ich das vorhin beschrieben habe, dieser religiöse Christentum, ja gut, so wie ich das vorher beschrieben habe. Aber das Tolle ist eben, Jesus will nicht, dass wir so weiterleben. Und auch die Leute, die jetzt von ihm weggegangen sind, die Jünger und die Menschenmenge, denen geht es besser, als wenn sie ihm weiter hinterher gedackelt werden. Denn jetzt wissen sie, was Jesus will. Sie wissen, dass sie es scheinbar noch nicht erfüllen. Aber wenn sie jetzt weggehen, sie können natürlich jederzeit zu ihm zurückkommen, aber jetzt wissen sie hoffentlich, was es bedeutet, zu ihm zurückzukommen. Und Jesus würde sie natürlich wieder annehmen, wenn sie dann mit diesem Glauben zu ihm kommen. Das ist ja, was er will. So, und ein Jünger, der im Glauben wandelt, der kann an vielen Tagen ein inneres Fest feiern. Nicht jeden Tag, aber wahrscheinlich im Laufe der Zeit an immer mehr Tagen kann er ein inneres Fest feiern. Weil er gelernt hat, im Alltag auf den Heiligen Geist zu achten und zu hören. Und das ist erstmal schmerzhaft. Denn der Heilige Geist, der wird dir als erstes zeigen, wo deine Sünde ist. Und wenn er dir deine Sünde zeigt, dann kannst du darauf nur mit Glauben antworten und im Glauben sagen, ja, ich kann diese Sünde überwinden. Das ist, was er nämlich tun will mit dir. Der religiöse Christ vermeidet das lieber. Der will das gar nicht erst so richtig sich anschauen, was da so alles los ist im Herzen. Aber wenn der Jünger hat darauf gelernt, davor keine Angst zu haben und der Wahrheit ins Auge zu schauen, denn der Jünger glaubt, dass er Sünde überwinden kann. Er glaubt es wirklich, dass er Sünde überwinden kann. Und ein Jünger glaubt auch, dass er jeden Tag Jesus ähnlicher werden kann. Was ein Jünger glaubt, ist genau das, was die Bibel durchaus auch als Glauben beschreibt. Er glaubt, dass Unmögliche ist möglich. Das Fleisch kann keine Sünde überwinden. Das Fleisch kann unmöglich Jesus ähnlicher werden. Es funktioniert nicht. Aber der Jünger, der glaubt, dass das Unmögliche möglich ist, der kann Sünde überwinden und er kann Jesus wirklich ähnlicher werden. Und im Laufe der Zeit, wenn sein Ego und die Sünde immer mehr bröckelt im Herzen und immer weiter zurückgeht und kaputt geht, dann fängt er an, immer mehr darunter das Leben zu sehen und das Leben zu spüren. Und Freude und Friede beherrscht immer mehr sein Leben. Und er wächst an Zuversicht und an Glauben. Er erkennt, das ist der richtige Weg, der führt zu nichts Geringerem als zum ewigen Leben. Liebe Geschwister, Jesus möchte, dass wir ein Leben voller Freude und voller Kraft führen und nicht ein Leben voller Erschöpfung. Es heißt oft in der Bibel, von Jesus ging Kraft aus. Das möchte er auch. Er möchte nicht, dass von uns Erschöpfung ausgeht, er möchte, dass von uns Kraft ausgeht. Jesus möchte, dass wir wirklich befreit werden, die Sünde zu überwinden und ihm ähnlicher zu werden, im Glauben zu wachsen und wirklich immer mehr wie Jesus zu werden. Und die Freude und der Friede und die Liebe in deinem Herzen, die wird immer mehr zunehmen und die Zuversicht, ich bin auf dem richtigen Weg und der führt zum ewigen Leben. Amen. Dass Jesus unter uns gelebt hat, damit wir ihn kennenlernen können, damit wir dich kennenlernen können, damit wir verstehen können, was du willst, was du uns gegeben hast. Und ich bin überzeugt, dass als Jesus in Johannes 6, was wir heute zusammen gelesen haben, als Jesus, dass er diese Worte, die er benutzt, sein Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken, das ist absolut kein Zufall, dass er die gleichen Worte für das Abendmahl benutzt. Genau das wollen wir tun. Jesus, wir wollen uns daran erinnern, dass du uns das gegeben hast, damit wir davon leben und uns das zu uns nehmen, jeden Tag, damit wir durch dich leben. Und genau darüber, lieber Gott, darüber wollen wir jetzt im Abendmahl nachdenken. Amen. Amen.